Hallo und herzlich willkommen zurück nach dem Sommer zu Hinter jeder Tür. Man muss ja leider schon sagen nach dem Sommer, weil so wie es aussieht, kommt da nicht mehr viel jetzt, weil wenn man sich den Wetterbericht mal anschaut. Also ich glaube, Leute, das war's. Naja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Hallo erstmal und ich hoffe, ihr seid alle zurück, wohl erholt aus dem Urlaub zurückgekehrt, denn so langsam fängt es ja überall wieder an. Mit Schule und so weiter.
Ja, das stimmt. Hallo? Ich bin auch wieder da. Bin auch wieder dabei. Auch aus dem Urlaub zurück.
Du bist ja schon mittendrin wieder.
Ja, leider. Leider. Wieder mittendrin im Schulchaos, Terminplanungsstress. Geht ja auch schon los wieder fürs nächste Jahr. Abgefahren.
Vor allem bei dir. Du bist ja immer so weit im Voraus.
Ja, alle bemängeln, dass ich so weit im Voraus bin. Meine Freundinnen sagen auch schon, über die muss man ja immer einen Jahresplaner machen, meh. Ja, Leute, also wen stresst das denn am meisten? Ist ja jetzt nicht so, als würde ich das auch unbedingt wollen, aber es geht halt nun mal nicht anders. Wenn ich so viele tolle Menschen in meinem Leben habe, die ich regelmäßig sehen will und mein Mann mit seinen 24-Stunden-Schichten, da bin ich halt nun mal leider sehr eingeschränkt. Und weil es viele Termine sind, muss ich die halt planen. So ist das nun mal. Ich wäre auch gerne super spontan.
Also das klingt nicht nach Erholung irgendwie.
Ja, also tatsächlich nach dem Urlaub ging das auch relativ schnell wieder weg. Aber egal, der Urlaub war dafür umso schöner. Es ist einfach herrlich, immer ältere Kinder zu haben. Wir haben echt wundervoll miteinander gespielt, Gesellschaftsspiele. Ich bin ja nicht so der Rollenspieltyp, also habe ich sehnsüchtig darauf gewartet, dass meine Kinder jetzt das Alter haben, was sie jetzt haben. Haben wir echt eine gute Zeit gehabt und jetzt hat der Alltag uns wieder für die nächsten 6 Wochen und dann geht's nochmal in die Sonne. Vorbeugend für meine Winterdepression, ja, und dann habe ich wieder 10 Monate irgendwie vollkommen empty, aber da muss ich auf jeden Fall was dran machen. Ist ja eh mein Never-Ending-Story. Ich bin stets bemüht.
Du bist stets bemüht und du hast den großen Vorteil, dass du einen Partner hast, deinen lieben Ehegatten, der eine sehr große Rolle bei euch in der Familie spielt, weil er nämlich auch anpackt und da ist und aktiv alles mitmacht und selber auch Sachen angeht. Dieses Glück haben nicht alle Menschen auf dieser Welt und genau darüber werden wir auch sprechen in den nächsten beiden Folgen. Und zwar sprechen wir über Alleinerziehende. Auf der einen Seite diejenigen, die wirklich alleine sind, also wo nur ein Elternteil das Sorgerecht hat oder wo die Kinder nur bei einem Elternteil leben. Und dann werden wir uns aber auch mit dem Phänomen von sogenannten Single Married Women befassen, also quasi, oder nicht nur Women, sondern allgemein Menschen, die in einer Beziehung sind, eigentlich eine Partnerin oder einen Partner haben, aber irgendwie trotzdem alles an denen hängen bleibt. Die sind nicht per se Alleinerziehende im klassischen Sinne, aber wenn es um die Aufgabenverteilung geht, dann kommt das am Ende, macht das gar keinen großen Unterschied. Sarah, du hast ja ganz viel Erfahrung mit beiden Formen von alleinerziehenden Eltern, sage ich jetzt mal. Welche Fälle sind dir da so im Gedächtnis geblieben?
Das ist tatsächlich ein Thema, was mir nicht nur im Arbeitskontext, sondern auch privat häufig begegnet. Da geht es halt eher um diese sogenannten funktionalen alleinerziehenden Elternteile, die halt den meisten Teil oder fast ausschließlich diese Care-Arbeit und sowas leisten. Im Moment ist das ja auch immer wieder ein großes Thema, was ist Care-Arbeit und man sieht da super viele Reels drüber und so und ich finde es gut, dass es jetzt endlich auch mal benannt wird und wir werden in dieser Folge auf jeden Fall auch noch darüber sprechen, was so die Vergleiche sind, also wo auch die funktional Alleinerziehenden eigentlich auch noch mehr Nachteil teilweise haben. Ich habe eine Familie betreut, das Ehepaar lebte zusammen und der Vater delegierte alle Care-Aufgaben an die Mutter. Offiziell hatten die aber nach außen eine intakte Ehe, ein Riesenhaus, Riesengrundstück, 2 Hunde, dickes Auto und hatten eine 5-jährige Tochter, aber bei der nur die Mama präsent war. Und sie fragte das auch, das fand ich total klasse, sie fragte auch ganz häufig, warum macht Papa nie was mit mir? Warum ist Papa denn nicht da? Warum sagt der Papa immer, geh doch zur Mama oder frag die Mama oder so? Und Leider ist es sogar so weit ausgeufert, weil das Mädchen wahnsinnig sensibel war, dass die irgendwann eine richtige Bindungsunsicherheit bekommen hat und dadurch auch wirkliche Symptome in der Schule bekommen hat. Und das ist jetzt in diesem Ausmaß natürlich jetzt wieder heftig. Nicht bei allen Familien, und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, das werden wir in dieser Podcast-Folge auch noch öfters hören. Alles kann, nichts muss, ist ja immer in der Psychologie. Also nicht ausschließlich das alleinerziehende Dasein macht irgendwie psychische Erkrankungen oder Symptome bei Kindern. Aber es kann halt sein. Und in diesem Falle war es auch so. Und dann bin ich wieder mit My Snoopy Nosy rein und es war dann klar, dass der Vater, ja, eigentlich gar keine Rolle in dieser Familie gespielt hat. Das war total abgefahren. Und was das für Dynamiken gibt, darüber reden wir heute auch noch.
Ja, ich habe schon häufiger auch so Videos von scheinbar glücklichen Familien gesehen, wo dann die Eltern mit den Kindern im Urlaub sitzen am Essenstisch und der Vater guckt auf dem Handy ein Fußballspiel und alle drei Kinder hängen an der Mutter und die muss sich um die versorgen. Und ja, ich würde mal sagen, der Urlaub ist wahrscheinlich nicht gleich entspannt für beide ausgegangen. Und solche Videos sehe ich echt total häufig. Und daher habe ich auch dieses Wort Single Married Woman, weil ich das auf Instagram wirklich ganz häufig sehe, weil es da jetzt offensichtlich immer mehr Bewusstsein für gibt, ja, was ja gut ist. Wenn Frauen, ich spreche jetzt vermehrt von Frauen, weil Frauen einfach am meisten davon betroffen sind, weil Frauen, die das dann selber merken, dass ihre Partner so sind, dann einfach darauf aufmerksam gemacht werden können und merken, hey, warte mal, Gott, bei mir ist das ja auch so. Und deswegen finde ich das eine sehr interessante Dynamik, was Social Media da mal wieder für Trends ausspuckt und also wie viele Leute davon einfach betroffen sind, ne? Und die Elternrolle ist ja an sich schon eine sehr komplizierte. Also man ist ja sehr viel gleichzeitig als Mutter und auch als Vater. Und wenn man diese ganzen Aufgaben alleine übernehmen muss, dann bündeln sich diese Rollen ja.
Ja, genau. Und das ist genau das Problem quasi. Es kommt dann dazu, dass alles in einer Person zusammenführt und das macht dann die Belastung aus, dass Alleinerziehende halt gleichzeitig mehrere Rollen übernehmen müssen. Und in einem Paarhaushalt sind sie halt, wären sie theoretisch eher aufgeteilt. Also einmal die Rolle des Versorgers oder der Versorgerin, also Einkommen sichern und arbeiten gehen in irgendeiner Art und Weise, dann des Erziehers oder der Erzieherin, also die pädagogische Begleitung, Hausaufgaben, Wertevermittlung und so weiter, dann des Managers oder der Managerin, Arzttermine, Behördengänge und Organisation, emotionale Stütze wie zum Beispiel Trost, Beziehungspflege, emotionale Sicherheit und natürlich nicht zu vergessen Haushaltsführung. Kochen, Einkaufen, Putzen, Logistik.
Überhaupt nicht zu vergessen.
Ja, genau.
Das wird nämlich immer unterschätzt.
Ja, absolut, absolut. Und psychologisch spricht man hier von einer, nur dass ihr es mal gehört habt, einer Rollenakkumulation. Überforderung droht halt, wenn es dann keine Entlastungssysteme gibt.
Mhm.
Und besonders bei funktional Alleinerziehenden tritt das Problem halt auf, weil es sind ja offiziell zwei Erwachsene da, aber praktisch nur eine Person, die das gesamte Care und Mental Loading irgendwie trägt. Das erlebe ich halt häufig, dass auch diese strukturell alleinerziehenden Personen in Partnerschaften sich dann auch gar nicht trauen, Oma, Opa, NachbarInnen irgendwie anzusprechen, weil offiziell sind sie ja zu zweit.
Und dann müsste man es sich ja eingestehen, dass es nicht funktioniert.
Ja, und es wird einem auch dann nicht so viel Hilfe angeboten, weil von außen sieht man ja, die sind doch zu zweit.
Mm.
Also eine alleinerziehenden Person, das kenne ich von mir auch, dann sage ich schon mal öfter, sag mal, soll ich die Kleine mitnehmen? Ne? Oder ey, ne, soll ich die hin und her fahren? Oder weiß der Kuckuck was? Oder ne, so. Das machst du ja nicht, wenn du weißt, es sind eigentlich zwei Personen da. Die wissen schon, wie sie das Kind dahin fahren. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir heute auch viel über diese funktional Alleinerziehenden sprechen, weil die gibt es noch mal viel mehr in ihnen, finde ich zumindest. Manchen ist es bewusst, vielen aber glaube ich auch nicht. Und dass die eigentlich auch echt oft noch mehr die Arschkarte haben.
Ja, absolut.
Und alleinerziehend an sich ist schon wirklich kein Zuckerschlecken heutzutage.
Du hast ja eben schon einen Begriff genannt, der auch immer mal wieder rumwabert, den wir aber vielleicht nochmal erklären müssen, und zwar das Wort Mental Load. Das ist auch so ein Buzzword irgendwie, was in den letzten Monaten, Jahren, würde ich sagen, immer mehr gekommen ist, dass sich Leute damit beschäftigen, was das bedeutet, Mental Load. Aber vielleicht müssen wir das einmal kurz erklären, was das ist.
Ja, also Mental Load beschreibt eigentlich ganz unaufgeregt die unsichtbare Verantwortung. Immer an alles denken zu müssen, also so Kleinigkeiten. Ne? Und ich erlebe auch in Partnerschaften, dass der andere Part das oft gar nicht nachvollziehen kann, weil er der ausführende Part ist. Aber wer bringt das Kind wann zur Therapie? Was muss ich wann für den Schulausflug besorgen? Was muss das Kind für die Schule wann mithaben? Was muss ich wie wann kochen? Wie muss ich die Betten beziehen? Wann mache ich das? Also all das, was im Kopf ist und geplant werden muss und abgehakt werden muss, das ist ja im Kopf drin.
Mm.
Und wenn ich dann meinem Mann sage, kannst du bitte einkaufen, und der mich dann fragt, ja was denn, dann geht er zwar einkaufen, aber eigentlich habe ich ja die ganze Denkleistung dafür getragen. Und ich glaube, das kennen halt eigentlich, ich bin jetzt mal ganz frech und sage, alle Frauen.
Ja.
Mehr oder weniger. Das erlebe ich tatsächlich auch schon bei Frauen, die keine gemeinsamen Kinder mit ihrem Partner haben.
Ja, und da ist es auch, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass da auch häufig von den Männern kein böser Wille dahinter steckt. So, das können die liebsten,
nee, überhaupt nicht,
liebevollsten Männer sein. Also das sind ja jetzt nicht alles Arschlöcher, die die Frauen absichtlich alleine lassen, sondern das ist einfach so ein strukturelles Problem, so sehe ich das, ne? Dass einfach die Männer das gar nicht sehen. Und das gar nicht erst mitdenken. Ne? Und dann aber dann sagen, ja, aber ich mach doch, wenn du mir sagst, was ich machen soll, dann mache ich das doch. Ich mach doch alles. So. Aber alleine dieses Delegieren erfordert ja schon so viel Arbeit, dass die Frauen sich dann denken, bevor ich dir das jetzt alles erklärt habe, mache ich es einfach selbst. So. Ne? Und das ist so ein Konfliktpotenzial, weil ich finde nicht, dass das eine Entschuldigung für die Männer ist, nur weil sie liebevoll sind, irgendwie können die das nicht machen. Das ist einfach ein strukturelles Problem, wo die Männer ran müssen. Wenn Männer zuhören, Leute, ihr müsst da ran, wirklich, weil das kann echt eine Beziehung zerstören.
Ja, und auf der anderen Seite, Frauen müssen es halt auch versuchen zu erklären. Also in der Arbeit versuche ich ständig auch irgendwelche praktischen Versuche mit meinen Familien, und dass ich sage, so, können Sie denn aushalten, Frau Müllermeier-Schmidt, dass Ihr Mann eine Woche lang die Care-Arbeit mal leistet und das Mental Load leistet?
Mm.
So, ne, und mit dem ganzen Chaos, was damit zu tun hat. Kein Mann, der das eine Woche macht, ich kenne auch ein paar, da sind die Frauen dann in Kur gefahren oder waren in der Klinik und die mussten das machen, das Thema ist danach durch, ne? Also die haben dann Ehrfurcht vor ihrer Frau bis zum Geht nicht mehr.
Ja, klar, logisch, ja.
Ne? Und es geht halt nicht um das Tun, sondern um das ständige Erinnern, Planen und Koordinieren. Und es hilft nicht, wenn ich sage, hier ist, kannst du bitte mit dem Kind dann und dann das und das Geschenk holen gehen, sondern es geht darum, ich übernehme die komplette Planung für eine Aktion. Das ist wirkliche Entlastung. Das Kind kriegt eine Einladung und der Partner sagt, ich mach das. Also er organisiert was, er organisiert wie, er organisiert wann. Das ist wirkliche Entlastung.
Ja, und auch diese Eigeninitiative, ne?
Ja, ja. Von mir aus, ey, noch nicht mal das. Von mir aus sagt die Frau, machst
du das?
Die
Latte hängt tief.
Und der sagt, okay, ich übernehme das. Hauptsache die ganze Planung halt. Und das sind halt so viele Sachen. Das kenne ich ja selber auch. Das ist und das wird immer besser, finde ich. Ich finde es auch teilweise immer rückschrittiger, weil Männer das auch teilweise nicht nachvollziehen können, wollen. Ich weiß es nicht, was da das Problem ist. Schwierig finde ich tatsächlich, und da muss ich sagen, bin ich auch persönlich auch oft echt pisst, wenn ich dann höre, boah, du hast so einen tollen Mann, du hast so ein Glück, dass er dir im Haushalt hilft.
Ja. Das Wort helfen in dem Kontext ist sowieso.
Ja, und ich habe Glück mit meinem Mann. Also dieser ganze Satz, den finde ich hochgradig schwierig.
Mhm.
Also erstens habe ich Glück mit meinem Mann, weil er mir im Haushalt hilft.
Ja.
Ich bin nicht nur wütend darüber, dass sie das so unterstellt, als wäre es einfach nicht auch Kommunikationsgeschick, dass wir uns einfach auch gut miteinander austauschen können, sondern sie macht ihn ja dadurch auch klein, dass er nur das kleine Helferlein von mir ist, was mir unterstellt ist und das tut, was ich ihm sage.
Ich finde auch dieses Wort helfen ist halt so problematisch, weil das impliziert ja, dass es eigentlich deine Aufgabe ist und er macht das mal, er hilft dir mal dabei. Obwohl es ja eigentlich die Aufgabe von beiden sein sollte, sich um den Haushalt zu kümmern.
Absolut. Aber ich finde es für die Männer auch total beschämend. Das heißt, ihr seid nichts besser als ein Helferlein eurer Frau? Really? Das lasst ihr auf euch sitzen? Mein Mann würde das nicht. Also wirklich, ne? Wenn sie so, ja, wenn ich dann in Gesprächen mit Paaren sitze und der sagt, ja, ich habe ja gestern auch die Wäsche gemacht. So, ich habe ja gestern auch für dich die Wäsche gemacht.
Ja.
Dann sage ich, wow. Ja, das haben sie aber fein gemacht. Das haben sie aber fein gemacht. Da guckt er mich an. Dann sage ich, ja gut, ne, sie wollen doch jetzt gelobt werden, oder nicht? Ja, ich will nur, dass man das sieht. Ich so, was genau? Dass sie ihre eigenen Unterhosen zusammengefaltet haben? Oder dass sie das gemacht haben, ohne dass ihre Frau ihnen wie ihren Kindern sagen musste, bitte mach das. Und dann wird das den Männern gerade erst so klar. Dann sage ich, sie machen sich doch gerade selber klein. Sind sie nicht in der Lage, selbstständig zu denken? Müssen sie auf Anweisung ihrer Frau arbeiten? Und dann werden die manchmal grumpy. Ja, wie? Nee, natürlich. Ja, dann bitteschön. Auch weiterhin bitte so. Ja, völlig abgefahren, dieses Thema. Auf jeden Fall ist es so, dass Studien zeigen, dass dauerhafte Hintergrundlast zu erhöhtem Cortisolspiegel führt und diese chronische Anspannung langfristig zu Stressfolgeerkrankungen. Mhm. Und die sind Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Belastung oder sogar Depression. Und das meine ich mit, ne, besonders perfide ist es dann halt im Kontext funktionaler Alleinerziehender, weil Außenstehende sehen eine ganz normale, in Anführungszeichen, Familie, die tatsächliche Einseitigkeit bleibt dann halt unsichtbar. Und dann fragen die sich, ja, wieso ist die denn so fertig? Mein Gott, ne, der hat doch hier Homeoffice den ganzen Tag. Und das ist halt, find ich, schwierig. Und auch traurig.
Das Hintergrundrauschen geht halt nie weg. Das ist immer da. Damit schläft man ein und damit wacht man am nächsten Tag auf. Und auch wenn man jetzt irgendwas macht, was gar nichts mit den Kindern oder irgendwas zu tun hat, rattert es trotzdem im Kopf die ganze Zeit weiter.
Und es ist wahnsinnig schwierig, das den Männern beizubringen. Und dann sage ich immer, learning by doing. Dann müssen die es fühlen. Lernen durch Schmerzen. Und da haben viele Frauen häufig, oder der, ich sage jetzt Frauen, weil es häufig Frauen sind, aber auch der andere Elternteil haben da häufig große Probleme mit, dann auch loszulassen, weil natürlich wird das dann auch vielleicht im Chaos enden.
Wenn wir uns die Alleinerziehenden anschauen, die wirklich sich alleine um die Kinder kümmern, also keine funktionalen Alleinerziehenden. Da ist ja auf der einen Seite, dass sie alle Rollen übernehmen müssen, aber am Ende geht es ja auch einfach um die Kohle, die dann fehlt. Und das ist ja auch belastend.
Voll. Ich habe eine Zahl gefunden von der Bertelsmann Stiftung, die besagt, dass ca. 40% aller Alleinerziehenden in Deutschland als armutsgefährdet gelten. 40%. Das finde ich erschreckend hoch. Und im Job ist es auch so, dass ich ja häufig mitbekomme, wie, und da kriege ich echt die Pimperflöckchen mit, wie das andere Elternteil häufig versucht, sich dann aus der finanziellen Verantwortung rauszuziehen. Und dann geht es darum, dass die so wenig wie möglich Unterhalt zahlen wollen und denken dann, die würden dem anderen Elternteil was in den Hintern schieben und es ist ganz gruselig, was da teilweise abgeht. Und das ist auch mit ein Grund, warum mir viele Mütter sagen, wenn ich mich von dem trenne, der gibt mir keinen Cent. Also das kann ich nicht halten, dann den Lebensstandard für meine Kinder. Ich bleibe bei dem, bis dass die Kinder groß sind. Und das finde ich richtig traurig. Es gibt Unterhaltsvorschuss. Das ist, wenn die Väter nicht zahlen, dann gibt es so ein kleines Zubrot von Unterhaltsvorschuss, je nachdem wie alt die Kinder sind, ist das ein bisschen angepasst, aber das gibt es halt nicht 18 Jahre durchgehend.
Ja, ja, ja.
Und ich erlebe auch Fälle, da ist es so, es ist ja gesetzlich geregelt. Je nach Einkommen, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, das ist die Düsseldorfer Tabelle, wird je nach Einkommen so und so viel von deinem Einkommen an das Kind quasi weitergegeben. Und wenn das Kind älter wird, musst du mehr weitergeben. So. Und dann geht es halt darum, dass dann, wenn das Kind älter wird, die Alleinerziehenden auch immer wieder das Problem haben, dass Mütter mir berichten, nee, wissen Sie was, Frau Kutsch, nee, ich sag dem jetzt nicht, dass der jetzt eigentlich mehr zahlen müsste. Ich habe gar keinen Bock auf den Stress.
Oh, das ist so abgeschmackt, ehrlich, ja. Ja, aber wir haben ja in diesem Podcast schon sehr häufig darüber gesprochen, dass gerade bei Trennung alles Mögliche zum Machtspielchen wird und das ist einfach beim Geld dann auch so und am Ende sind die Kinder die Leidtragenden. Das ist einfach das Traurige dann.
Absolut, ja. Ja, die Konsequenzen sind dann Sorgen, Sorgen, Sorgen. Also die Sorgen kreisen sich darum, wie zahle ich die nächste Woche? Einsparung bei Freizeiturlaub und gesunder Ernährung, weil es ist ja total lächerlich. Versuch dein Kind gesund zu ernähren und du bist arm. Versuch dein Kind ungesund zu ernähren mit Fastfood und schnell fertig essen. Und es kostet einfach nur die Hälfte. Es ist völlig verrückt. Und natürlich auch weniger gesellschaftliche Teilhabe, ne? Weil es kostet ja alles Geld. Und psychologisch betrachtet ist diese finanzielle Unsicherheit mit diesem Kontrollverlustgefühlen, die du hast, wenn du natürlich nicht weißt, wie soll ich die nächste Woche zahlen? Oh nein, jetzt ist schon wieder, kommt das Kind schon wieder, Mama, kann ich mit meinen Freunden ins Kino? Scheiße, wie soll ich das denn machen? Das erhöht natürlich wieder mal die Risiken für eine Depression oder auch für Angstkrankheiten und Panikattacken.
Und das übt sich dann auf die komplette psychische Gesundheit aus.
Genau. Na, das ist halt diese innere Belastung. Also Studien sagen, Alleinerziehende berichten doppelt so häufig von depressiven Symptomen wie Eltern in Paarbeziehungen. Ja klar, weil man hat ja auch nicht, also ich bin ja häufig auch der Gegenpart bei alleinerziehenden Elternteilen. Die rufen mich dann an und diskutieren mit mir, auf welche Schule das Kind gehen soll. Nicht, weil ich was zu sagen hätte, sondern einfach, um sich auszutauschen, um das für und wieder mit irgendjemandem zu besprechen. Die besprechen sich mit mir bei Medikamentenvergabe, die besprechen sich mit mir, wenn die irgendwie, weiß ich nicht, sich Sorgen über etwas machen, wenn die Kinder in der Schule irgendwie eine schlechte Note nach Hause gebracht haben, welche Sanktionen es geben soll. Nicht, weil ich wirklich etwas zu sagen habe, sondern weil es natürlich angenehmer ist, sich mit jemandem auszutauschen und die Last
und
zu
nicht
teilen.
Alle haben ein super gutes und nicht alle haben so ein super gutes Familiensystem und Netz, dass man die Eltern irgendwie oder Geschwister oder sowas hätte, die dafür bereitstehen.
Ja, und die dann auch so bereitstehen, dass es halt auch wirklich ein Austausch ist, ne? Wenn du jetzt Eltern hast, die sagen, ach, warte, das hat uns auch nicht geschadet, hau dem eins hinter die Löffel, das ist natürlich wenig hilfreich. Also, das ist halt auch so ein Punkt. Ich erlebe viele Alleinerziehende, die wirklich das Gefühl haben, auch daran zu zerbrechen, alles alleine sein zu müssen. Eine Mutter hat mir mal gesagt, das Schlimmste ist, dass ich alles bin. Ich bin Mutter, ich bin Vater, ich bin Streitperson, ich bin Freundin, ich bin Geschwisterchen. Ich bin alles für dieses Kind. Ich muss jede Rolle für dieses Kind irgendwie sein. Und das ist belastend. Und die typischen Muster sind dann halt, dass sie wirklich anfälliger sind, ne? Wie wir schon gesagt haben. Ein Gefühl von Leere und Selbstzweifeln und Versagensgefühle. Man kann einfach nicht beides sein. Ne? Und dann sehen die teilweise eine große Sehnsucht nach einem anderen Elternteil oder aber auch sich mal abwechseln zu können. Das Kind geht mir gerade tierisch auf den Keks und ich will einfach nur mal raus aus der Situation. Es geht aber nicht. Ich habe niemanden, an den ich abgeben kann. Und das macht natürlich auch die Versagensgefühle. Ich habe manche Alleinerziehende, denen rutscht ab und zu die Hand aus und dann geißeln die sich selbst bis zum geht nicht mehr, aber der Druck ist einfach so hoch. Die sagen 10-mal nein, nein, nein und gehen sogar raus, machen alles, was wir besprochen haben. Das Kind kommt hinterher. Irgendwann kann man einfach dann nicht mehr. Das ist keine Entschuldigung, nur eine Erklärung, warum dann nach dem 500. Mal auch eine körperliche Grenze seitens der Eltern gezogen wird.
Und es ist halt nie, auch wenn man halt in der Situation ein super gutes Netz hat, was einen supportet, die sind ja nicht immer da. So. Und die kommen ja nicht jeden Tag irgendwie nach Hause abends, mit denen man das durchsprechen kann oder sind in den Situationen auch gar nicht da. Also das ist ja auch immer so ein aktives, ich teile dann meine Sorgen mit jemandem, anstatt dass einfach immer jemand dauerhaft da ist, der ja sich auch für die Kinder interessiert, weil es seine eigenen Kinder sind, wo man eh andauernd darüber spricht, wie war der Tag, wie lief es so und so. Ne? Und so ist es ja dann, ich teile wieder aktiv meine Sorgen mit jemandem, nerve dann vielleicht jemanden damit, belaste den anderen dann damit.
Ja, und immer dieses Problem von, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Ich habe eine Mutter, deren Mann war immer auf Montage. Der war nur am Wochenende zu Hause. Und die hat zwei Kinder und sie konnte die Kinder aber nicht alleine lassen. Die Verwandtschaft hat ganz weit weg gewohnt. Das wäre jetzt so, als würdest du Kinder kriegen. Ne? Da kann ja Mama auch nicht einfach mal so anreisen, damit du auf den Elternabend gehen kannst. Und das war für sie ganz schlimm, weil sie sich auch so auf die Mutterschaft, auch, die war so voll das Mamatier. Und das nicht nach ihrem Standard, ist das falsche Wort, aber nach ihren Vorstellungen zu gestalten, war ganz schlimm, weil sie konnte zu keinem Elternabend gehen. Und dann hat sie sich so geschämt und ist in diese Schuld- und Schamspirale so reingegangen, weil sie gesagt hat, und dann hat sie immer versucht, noch mehr zu machen an so Aktionen, wenn so Backtag oder so war. Dann hat die dann 3 Kuchen gebacken, weil sie sich so geschämt hat, dass sie viele andere Sachen nicht machen konnte. Und dieser Druck war einfach immens bei ihr. Oder dass sie dann die Kinder nicht fahren konnte. Ja, ne, so, kannst du den dann zu uns nach der Schule fahren? Nee, geht nicht, ich habe ja noch das andere. Kann ich nicht alleine lassen, dann muss das mitfahren. Ja, dann hatte aber ein kleines Auto, dann konnte aber das andere Kind nicht mehr mitfahren.
Oh Mann.
Ja, und dann ist dann halt dieses, der Partner versteht das aber nicht. In funktionalen, alleinerziehenden Ehen ist dann zusätzlich so dieses Gefühl von Isolation innerhalb einer Partnerschaft. Ich habe zwar einen Partner, aber er entlastet mich überhaupt nicht und er versteht das Problem überhaupt nicht. Also was ist denn los mit uns? Warum geht das denn nicht? Guck mal bei allen anderen, das ist ja so dieser Social-Media-Effekt, sieht das doch alles so einfach aus.
Ja, also dieses ganze Thema funktional alleinerziehende Ehen, das hat so viele Ebenen, da könnte man wirklich 1000 Folgen zu machen, weil aus der Sicht, weißt du, man könnte alleine eine ganze Folge über dieses Thema machen, aus der Sicht des Partners, dem wir jetzt vorwerfen, nicht da zu sein, so. Ne? Also quasi die Sicht der Dinge von dem Partner, ne? Das ist ja auch höchst komplex. Ne? Weil die sagen dann auch, ja, ich war den ganzen Tag im Büro, ne, ich arbeite hier 10 Stunden und damit wir uns hier in Urlaub und so leisten können, ich bin dann abends platt, du bist doch den ganzen Tag zu Hause, ja, du hast den ganzen Tag die Kinder, aber du bist doch mittags mit denen im Park, mein Gott, dann sitzt du da auf der Parkbank, ich hatte hier einen Call nach dem anderen, ich habe nicht mal eine Mittagspause gemacht, dann brauche ich abends halt mal kurz mal eine Stunde Ruhe. Weißt du, das sind ja dann so Sätze, die dann fallen, ne?
Ja. Und tatsächlich ist es echt so, dass ich beide Seiten ja lebe. Also bei mir ist das ja so, ich habe 2 Tage, in denen mein Mann ja komplett alles, was die Kinder angeht, übernimmt. Und 3 Tage, an denen ich nachmittags zu Hause bin. Und an den 2 Tagen, wo ich dann abends um 8 oder um 10 nach Hause komme und der mir dann irgendein Kotelett an die Backe labern will, und mit mir eine Übergabe machen will, weil er am nächsten Tag arbeiten ist, dann bin ich auch fertig. Dann denke ich auch, boah, laber mich nicht voll. Ich bin utjekalt. Mach mir doch einen Zettel. Und er sagt dann auch, ernsthaft? So, und dann denke ich auch so, ja, ernsthaft. Es ist einfach so sau anstrengend. Dann sagt er, du hast doch jetzt mal 10 Minuten, damit wir eine Übergabe machen können. Dann sage ich, hör mal, ich kriege 14 Stunden lang irgendwas ans Ohr geknöpft. Meinst du nicht, ich habe jetzt auch mal ein Recht darauf, einfach mal gar nichts zu sagen? Ja. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn ich dann auch eine Übergabe machen will oder Sachen mit meinem Partner teilen will, so wie heute zum Beispiel, heute ist er nicht da, morgen bin ich lange arbeiten, ja, dann schreibe ich ihm auch zwischendurch. Ne? So, das und das musst du morgen dran denken, das ist wichtig übrigens, das und das habe ich gerade erfahren, so, dann mache ich mir auch eine Übergabe und möchte, dass er für mich dann empfänglich ist. Es ist echt saukomplex.
Aber so oder so ist es einfach etwas, was extrem belastend ist für eine Partnerschaft, die auch normalerweise super funktioniert. Und wenn man dann eine Partnerschaft hat, die vielleicht sowieso schon Probleme hat und das dann noch dazu kommt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig.
Ja, ein weiterer Punkt ist halt diese soziale Isolation und diese Stigmatisierung. Also ne, diese zeitliche Isolation, kaum Freizeit zu haben, wenig Raum für Freunde oder andere Interessen ist das eine, aber es gibt halt diese gesellschaftliche Stigmatisierung. Alleinerziehende werden häufig halt als defizitäres Modell wahrgenommen oder oh mein Gott, das tut mir leid, da kriege ich auch, also da habe ich auch Bekannte und auch Familien, die kriegen da regelmäßig einen Anfall, wenn dann irgendjemand sagt, hör mal, willst du nicht langsam wieder daten? Oder gern mal so die Mutti oder die Tante, na, du brauchst doch einen Mann. Und die Kinder brauchen noch einen Vater. So, okay, wow, nein. Und das ist halt diese Zuschreibung, die ich total furchtbar finde von einer unvollständigen Familie. Ich finde das so furchtbar. Nur weil eine Person körperlich nicht da ist, ist die Familie nicht vollständig? Oder muss es einem direkt schlecht gehen? Ich meine, wir reden ja in der nächsten Folge vor allen Dingen auch über die Chancen und die Ressourcen. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig, weil das sind häufig keine Opfer. Und ich finde es auch nicht gut, die als Opfer zu machen. Das sind häufig Frauen, die sich ja bewusst dazu entschieden haben, diesen Weg zu gehen. Das heißt aber nicht, dass dieser Weg nicht voll für einen A-Punkt sein kann und dass der steinig ist und dass es schwierig ist, aber trotzdem sind das keine Opfer.
Hm. Naja, vor allem halt ne, in Familien, wo es nur Probleme gibt, wo es aber noch beide Elternteile gibt, die werden dann halt als, guck mal, da sind noch beide da, super, toll, toll für die Kinder, so. Das wird dann nicht als schwierig gesehen, die Familie. Ne? Also Hauptsache, von außen sieht es halt gut aus.
Genau. Und das ist halt immer noch so, ne? Da kommen wir halt irgendwie nicht von weg. Und wie oft ich schon erlebt habe, wenn eine Mutter oder ein Vater, also wenn der Vater sich trennt, dann lässt er die Familie im Stich. So, und wenn eine Mutter sich trennt, hast du mal an die Kinder gedacht. Mhm. Die armen Kinder. Mhm. Das ist immer noch Thema.
Ja.
Und damit machen wir es natürlich auch allen Betroffenen nicht wirklich einfacher, da aus diesem Stigma rauszukommen, ne? Und für diese funktionalen Alleinerziehenden gilt halt diese fehlende Sichtbarkeit. Ne? Außenstehende sehen diese Familie und nicht diesen inneren Mangel. Und das erschwert dieses Gefühl natürlich, verstanden und unterstützt zu werden. Das ist das, was ich am Anfang auch meinte von, ja, die fragt ja keiner, soll ich das Kind mit abholen?
Ja, ja, genau.
Die sind ja theoretisch zu zweit.
Und wenn wir uns jetzt mal den Vaterstaat angucken, also quasi die gute deutsche Bürokratie. Was hat das denn für eine Auswirkung auf Alleinerziehende?
Ja, viele Alleinerziehende sind gezwungen, sich mit bürokratischen Hürden auseinanderzusetzen, so generell, also bezüglich Unterhalt, Jugendamt, Sorgerechtsfragen, Anträge. Neben einem Alltag als alleinerziehende Person musst du dann auch noch den ganzen Wumms zusätzlich haben. Und das ist ja nicht, andere sagen so, ja, das ist ja irgendwann geklärt. Nee, das kann sich über Jahre ziehen. Ich habe eine Mutter, die betreue ich seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren hat die Probleme mit diesem Mann. Und seit 4 Jahren immer wieder irgendwelche Anträge vor Gericht. Und seit 4 Jahren immer wieder Probleme mit, jetzt kommt was Neues. Was kommt denn jetzt auf uns zu? Jetzt müssen wir wieder vor Gericht. Jetzt müssen wir eine Aussage machen. Oh Gott, wird das Kind vernommen? Wird das Kind nicht vernommen? Jetzt muss ich wieder zur Anwältin. Jetzt zahlt er nicht. Ah, jetzt zahlt er doch wieder. Ach nee, jetzt muss ich wieder zum Unterhaltsvorschuss. Das geht aber nicht. Also es ist Katastrophe. Ja, und diese komplexen Verfahren bedeuten natürlich mehr Zeit und vor allen Dingen auch mehr emotionale Energie, die alleinerziehende Personen, wie wir wissen, ganz gut woanders brauchen könnten. Weil selbst ich als nicht alleinerziehende Person bin ja oft am Limit. Also das ist ja dann doppelt. Und funktional Alleinerziehende fallen natürlich häufig durchs Raster. Ne? Also sie haben ja keinen formellen alleinerziehenden Status und damit fehlen ihnen natürlich auch die steuerliche Erleichterung oder der Zugang zu irgendwelchen Hilfen. Logisch, weil die haben ja mehr, theoretisch.
Ja, also eigentlich ist das dann eher, also ich meine, klar, die haben keinen Zugang zu Hilfen, aber die brauchen ja auch, also da sind ja meistens 2 Gehälter noch da und so, also finanziell ist es ja dann häufig kein Thema. Das heißt, eigentlich ist das ja was Positives, weil sie sich dann nicht mit dem ganzen Kram rumschlagen müssen, mit der ganzen Bürokratie. Die werden halt woanders allein gelassen.
Genau. Genau. Die werden aber häufig auch mit Anträgen alleine gelassen. Zum Beispiel, wenn man Fragebögen ausfüllen muss bei irgendwelchen Testungen der Kinder.
Ja, Arzttermine. Haben die Kinder Allergien? Was für Impfungen hatten die Kinder schon?
Genau.
Sowas. Da haben die wir sagen jetzt immer Väter und Mütter, weil das einfach häufig so ist, ne? Aber da hat eben das Elternteil, was nicht so involviert ist, hat da häufig überhaupt gar keine Ahnung von, was das Kind überhaupt für Impfungen schon hatte oder nicht hatte oder was, gegen was es allergisch ist. Da gibt es doch dieses...
Ja.
Furchtbare, also auch witzig gemachte Video von der Jimmy Kimmel Show zum Vatertag, machen die immer so Straßenumfragen, wo sie Väter mit ihren Kindern abfangen auf der Straße und den Vater einen Haufen Fragen stellen zu den Kindern. Und das ist dann natürlich witzig gemacht, ne, weil die Väter, die picken sich natürlich auch diejenigen raus, ne, die keine Ahnung haben. Wie heißt, wo geht ihr Kind zur Schule? Wie heißt die Klassenlehrerin ihrer Tochter? Wie heißt die beste Freundin ihrer Tochter? Was ist das Lieblingsfach ihrer Tochter?
Ja.
Hat ihr Kind irgendwelche Allergien? Und dann sagt er so, nee. Und der Sohn so, ich bin gegen Penicillin allergisch. Also wirklich was man wissen sollte. Ne? Also da wird nicht nach der Blutgruppe gefragt, sondern nach einer lebenswichtigen Allergie. So, ne? Und dann wird danach die Mutter gefragt und die kann alles aus dem FF, weiß alles.
Das ist, genau. Und das finde ich, also es ist so schwarzer Humor, ne? Es ist so lustig, dass es schon, also es ist so traurig, dass es schon wieder lustig ist. Es ist halt völlig absurd, weil den Vätern...
Ja, aber weißt du, das ist halt wieder dieses System dahinter, weil bei Männern ist es halt witzig, ne? Da ist es halt lustig. Ach ja, der Vater, ja, der weiß nichts, ach komm, ja, der trinkt nur Bier oder hahaha, ne? Wenn das bei der Mutter so wäre, dann wäre das Geschrei groß.
Ich hatte letztens ein interessantes Gespräch mit, ein Familiengespräch mit einer Tochter und einem Vater und einer Mutter von der Tochter initiiert, die ganz klar für sich gesagt hat, passt mal auf, ich finde, Papa, du kennst mich gar nicht und ich weiß, dass du das anders siehst, ich habe jetzt hier mal einen Quiz gemacht und ich würde mir aber wünschen, dass du mich kennenlernst. Ich will dich in meinem Leben haben. Der arme Vater, der war völlig fertig und total überfordert und sagte, natürlich kenne ich dich und so, ne? Sagt sie, alles klar, was ist denn mein Lieblingsessen? Dann sagt er, ja, ich muss doch nicht wissen, was dein Lieblingsessen ist. Das ändert sich ständig. Okay. Wer sind denn meine besten Freunde? Dann sagt er, ja, Blondie 1, Blondie 2 und Blondie 3. Muss ich mir ja nicht die Namen merken.
Ja.
Und dann ist sie halt immer ins Detail gegangen und irgendwann wurde dem Vater halt auch klar. Und dann hat sie gesagt, du weißt ja noch nicht mehr, gegen was ich allergisch bin. Ich kann ja mit dir noch nicht mal irgendwo hinfahren, ohne Angst zu haben, dass ich da vielleicht wieder Nussriegel esse, weil das war der Auslöser. Sie war mit ihm irgendwo und er hat ihr Nussriegel gekauft und sie hat Gott sei Dank nicht reingebissen und hat gesagt, willst du mich eigentlich komplett verkackeiern? Ich bin allergisch gegen Nüsse.
Ja, krass.
Und dann ist ihr das so ein bisschen klar geworden, dass er sie gar nicht kennt. Und das ist eine total traurige Erkenntnis. Und die ist einfach so großartig, dass sie das verändern wollte. Und der Vater, er hat dann irgendwann auch echt, also der wurde erst wütend, dann ist er gegangen, dann kam er wieder. Und das war ganz toll, dass der dann auch zugestehen konnte, ja, das stimmt und er will das jetzt ändern. Aber das ist die Seltenheit, ne? Die meisten kommen ja gar nicht dazu, das so reflektieren zu können.
Ja, ja, total. Ja. Ja, ne, weil viele sich ja dann auch angegriffen fühlen in ihrer Rolle als Elternteil und sich das dann eingestehen müssen, dass sie einfach verkackt haben, auf der, was das angeht.
Ja.
Und das ist natürlich so, erwachsen sind nicht viele.
Ja, aber wenn wir uns so wirklich fragen, ne, wenn du so wirklich fragst, so, also kennen meine Eltern mich wirklich? Oder kannten meine Eltern mich früher wirklich? Welches Elternteil kannte das denn? Dann ist die Antwort schon sehr hart, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, ja. Absolut.
Ja, und das ist bei Alleinerziehenden häufig, da kommen wir gleich auch nochmal zu, nochmal mehr Thema irgendwie, ne? So, also, weil die Konsequenz für das Familiensystem ist halt, dass diese Belastung häufig dazu führen, dass eine reduzierte Feinfühligkeit halt da ist, ne? Also der Stress frisst die Kapazitäten, kindliche Signale zu lesen. Und es gibt verkürzte Interaktion. Also es gibt häufig dadurch nur funktionale Gespräche. Hast du Zähne geputzt? hast du dich gewaschen, hast du deine Hausaufgaben gemacht. Aber es gibt halt nicht echte Dialoge, hey, wie geht es dir? Wie war dein Tag heute? Was hat dich heute bewegt? Das ist, da gibt es gar keine Kapazität mehr. Und das sagen mir viele Alleinerziehende auch. Dann sagen die, Frau Kutsch, ich weiß das, aber ich kann nicht.
Wir sind ja jetzt quasi schon in der Familie und in den Dynamiken, in der Familiendynamik, ne, wie man quasi sich trotzdem Zeit für seine Kinder nehmen kann oder was du da empfiehlst und so weiter. Trotzdem ist ja die Familiendynamik, besonders bei Alleinerziehenden, natürlich auch eine besondere Herausforderung für die Eltern und für das Eltern-Kind-System auch.
Also die Familiendynamik bezeichnet jetzt erstmal diese Wechselwirkung zwischen den Mitgliedern eines Familiensystems, ne? Also, wie sind die Rollen verteilt? Wie funktioniert Kommunikation? Welche Allianzen entstehen und welche Konflikte treten auf? So, das ist erstmal so, was man unter Familiendynamik im Allgemeinen versteht. Und in alleinerziehenden Familien verschiebt sich halt die Dynamik sehr stark, aus meiner Erfahrung heraus. Also das Eltern-Kind-System wird oft viel symbiotischer, viel enger, viel intensiver, weil es halt nur, ich sag jetzt mal, Papa und Tochter oder Papa und Sohn oder Mama und Tochter gibt oder Mama und Kinder. Die haben halt dann nur sich. Und Rollen werden weniger komplementär. Es gibt halt nur eine Hauptbezugsperson. Und diese Grenzen zwischen Eltern- und Kindebene können dadurch leichter halt auch verschwimmen. Da sind wir wieder bei dem Wort, was ich nicht aussprechen kann, deswegen umschreibe ich es nicht.
Die Parentifizierung.
Genau. Danke dafür, Mimi, danke dafür. Es gibt halt drei Arten von Co-Parenting nach Trennung oder auch nach Scheidung. Also, und Co-Parenting ist nichts anderes als die Fähigkeit der Eltern nach einer Trennung weiterhin als Team für die Kinder zu funktionieren. Unabhängig von der Paarebene. Und da gibt es halt die drei Formen. Einmal das kooperative Co-Parenting. Da redet man davon, dass Eltern sich gut absprechen und an einem Strang ziehen. Kinder erleben Sicherheit und eine Konsequenz und eine Konsistenz und Risiko für Loyalitätskonflikte sind dadurch sehr niedrig. Traurigerweise muss ich ehrlich sagen, das erlebe ich sehr selten.
Ja, das ist immer das Wunschdenken und dann trifft einen die Realität.
Ja, das erlebe ich sehr selten. Am häufigsten erlebe ich dieses Parallel-Co-Parenting. Jedes Elternteil agiert für sich. Es gibt kaum Austausch. Das ist funktional total möglich, solange keine Abwertung des anderen Elternteils erfolgt. Macht aber häufig Probleme in, bei Mama darf ich das und da gibt es die Regeln, bei Papa darf ich das und es gibt die Regeln. Aber das kann funktionieren.
Ja, und dann kommt auch das gegenseitige Ausspielen wieder und auch die Kinder erkennen dann, dass man das System dribbeln kann und es für seine Vorteile nutzen
genau.
kann.
Aber das ist, da kommt es, also das ist möglich. Schlimm und leider zu oft die Realität ist dieses konfliktbehaftete, hochstrittige Co-Parenting. Also ein Dauerstreit, Kommunikationsabbrüche, Manipulation der Kinder und die Kinder werden dann zu Botschaftern oder zu Schiedsrichtern. Und in dem Zusammenhang nochmal ganz wichtig zu sagen, Leute, vielleicht wird das auch eins meiner nächsten Tattoos, ey, auf der Stirn. Nicht die Trennung oder Scheidung selbst ist das, was die Kinder am meisten belastet oder denen schadet, sondern dieser anhaltende elterliche Konflikt, der darauf hinkommt.
Also wenn du dir das tätowierst, dann ist dein ganzes Gesicht voll. Aber du, ne? Für die gute Sache.
Jeder muss Opfer bringen. Ich denke dann so, ne? Ja, in einer Zeit, wo jede zweite Ehe geschieden wird, ist das vielleicht auch mal irgendwie, weiß ich nicht, notwendig.
Und also wenn euch dieses ganze Thema Trennung noch mehr interessiert, wir haben auch eine eigene Folge über die Trennung gemacht und was das für Auswirkungen hat, wie das auch quasi abläuft und wie das für die Kinder ist und so. Da könnt ihr sehr gerne nochmal in unsere Trennungsfolge reinhören. Wenn wir jetzt über diese funktionale Alleinerziehungsgeschichte reden, ne? Also quasi wo es eigentlich eine Partnerschaft gibt und trotzdem fühlt sich einer so, als wenn er eigentlich alleinerziehend ist. Was sind denn die Gründe dafür? Also man hat eine Partnerschaft, die gut funktioniert, dann kommen Kinder, dann kommen Jobs und dann, wie kommt es zu so einer Dynamik?
Also es gibt so drei Gründe für eine Abwesenheit. Na, einmal die physische, die psychische und die strukturelle. Also bei der physischen Abwesenheit ist es halt dieses Jobbedingte, ne? Auf Montage, Schichtdienst, Auslandseinsätze. Dann gibt es einmal die psychische Abwesenheit. Ja, da geht es um psychische Erkrankungen, ne? Also Depression, Angststörung, Suchterkrankung, Burnout, emotionaler Rückzug, ne? Diese Vermeidung von Care-Arbeit, so das Wollen von traditionellen Rollenmustern und einmal diese strukturelle Abwesenheit. Also ein Elternteil leistet zwar die Erwerbsarbeit, beteiligt sich aber nicht an Erziehung und Alltagsgestaltung. Und da muss ich sagen, das ist immer noch viel zu häufig so. Bei den anderen Sachen kann ich das nachvollziehen. Mhm. Das ist ja auch von außen sichtbar, finde ich. Also wenn der Mann 2 Wochen auf Montage ist, dann weiß das Umfeld das und bietet auch mehr Hilfe an.
So. Stimmt, ja.
Oder wenn ein Elternteil Depression oder Angststörung hat, dann weiß das irgendwann auch das Umfeld und kann damit anders umgehen. Das sind aber in Anführungszeichen noch verständliche Gründe, warum ein Elternteil quasi alleinerziehend ist, obwohl es das nicht ist. Aber diese strukturelle Abwesenheit empfinde ich immer noch als viel zu großen Teil und als völlig unnötig. Und weil auch viele Frauen sich dem meiner Meinung nach immer noch viel zu sehr ergeben.
Ja, das ist auch einfach gesellschaftliches und strukturelles.
Die sagen ja dann auch, das kann mein Mann einfach nicht. Ne, die sagen ja auch, ja, nee, das kann mein Mann einfach nicht. Hä? Ja, der kann halt dann einfach keine Windeln wechseln, da wird dem schlecht. Das kann er einfach nicht.
Mir ist da jetzt auch schon häufiger auch so ein Begriff untergekommen, der auch in dem Zusammenhang immer wieder genannt wird. Und zwar eine sogenannte strategische Inkompetenz oder eine Inkompetenz, die quasi als Waffe eingesetzt wird, wo Männer oder auch manchmal Frauen sich halt absichtlich, ich weiß gar nicht unbedingt, ob wirklich so mit der Intention, aber einfach auch es nicht lernen wollen, dumm anstellen, blöd anstellen, damit sie es halt nicht machen. Ne? Also, dass sie auch halt nicht willig sind, es zu lernen und einfach diese Inkompetenz dann der Grund dafür ist, dass man es nicht macht. Wie zum Beispiel beim Windeln wechseln, ne? Oder bei irgendwelchen anderen Sachen. So, ja, das habe ich ja noch nie gemacht. Wieso, woher soll ich jetzt wissen, wie das geht? Ne? Einfach diese Inkompetenz, die dann strategisch eingesetzt wird, um halt Sachen nicht machen zu müssen oder das als Entschuldigung oder etwas, manchmal gibt es ja auch Männer, die machen etwas dann absichtlich einfach nur so wischiwaschi, weil sie wissen ja, wenn die Frau das sieht, dann will die das eh selber machen. Ne? Beim nächsten Mal sagt sie dann so, ach ja, komm, mach ich selbst. Beim Putzen zum Beispiel. Ne? Das ist ja, manche Frauen versuchen es dann ja schon, wenn der Partner sagt, ja, ach ja, ich wische jetzt mal hier die Küche durch. Und dann geht man danach in die Küche und denkt man sich, hast du, sag mal, willst du mich verarschen? Also hast du das jetzt wirklich alles nicht gesehen? Oder hast du das jetzt extra gemacht, damit du das nächstes Mal nicht mehr machen musst? So, ne?
Ja, ich sag dazu, sei schlau, stell dich dumm.
Ja, natürlich, ja. Und man hat natürlich dann auch nicht die Geduld im Alltag, das auszudiskutieren. Und dann sagt man, ja, lass das jetzt einfach, komm. So.
Genau. Und dann kann der andere Partner sagen, ja, jetzt mache ich's schon, ne? Jetzt ist es nicht gut genug.
Genau, genau, ja.
Ja. Ja. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Manchmal sage ich auch den Elternteilen, die dann halt auch alles gerne im Griff haben wollen, ne, die sich trotzdem beschweren, dann sage ich auch, wenn sie es abgeben wollen, dann müssen sie akzeptieren und aushalten, dass ihr Partner das nicht so macht, wie sie es gerne hätten. Das muss ich auch. So, mein Mann wird nicht niemals der Koch sein wie deiner zum Beispiel. Das heißt, wenn die Kinder hier sind, dann gibt es einfache Gerichte mit dem. So. Das ist einfach so. Ich kann nicht von ihm erwarten, dass er das jetzt auch noch macht.
Ja, und trotzdem ist es ja so, dass er sich trotzdem um die Mahlzeiten kümmert und nicht du für 5 Tage vorkochen musst, weil du weißt, dass du nicht da bist. Darum geht es
genau,
ja.
Genau, und das nehme ich in Kauf.
Genau.
So, da gibt es halt häufiger mal Sandwiches, Hot Dogs, eine Nudel mit Tomatensauce, wenn ich nicht da bin. Ja, gut, ist dann so. Dafür muss ich mich halt null darum kümmern. So, ne? Also, was soll ich ihm denn jetzt dazu sagen? Soll ich jetzt auch noch von ihm erwarten, dass er, nee, das muss ich dann aushalten. Das ist der Preis dafür. Und das müssen, ne, wenn die dann sagen, nee, aber das muss dann nur so gehen, wie ich das will, ja, sorry, dann ist das dein Problem. Ich finde es auch tatsächlich schwierig vor den Kindern dann, ne? Also wenn die dann oftmals den anderen Elternteil auch so klein machen, dann finde ich das tatsächlich schwierig. Hast du die Sachen gepackt? Ja, hier. Was? Ernsthaft? Du hast nur einmal frisches Obst gemacht? Ernsthaft? Dann finde ich, nimmt das auch schon wieder eine andere Dynamik an, die ich einfach auch nicht mag. Weil wenn man die Kontrolle abgibt, dann muss man halt auch zusehen, und das sehe ich halt auch, viele beschweren sich, dass der Partner das nicht mithilft. Ja, das habe ich ja auch oft in Beratungssituationen. Die wollen aber nicht, dass der Partner das per se macht, sondern dass sie das genauso macht, wie sie das wollen. Und das ist nicht das Ziel.
Ja, aber da kommt es ja auch immer drauf an, ne? Also ja, du hast nur einmal Obst gekauft, klar, aber wenn der Partner jetzt dafür verantwortlich ist, die Urlaubstasche mit den Klamotten für die Kinder zu packen und dann packt er nur 3 Unterhosen ein, 5 Pampers und viel zu warme Klamotten und kein T-Shirt, weißt du, dann denke ich mir auch, ja, dann muss ich ja das auch nicht akzeptieren dann, weißt du?
Nee, genau, es ist halt immer ein ganz schmaler Grat. Das ist halt immer das Problem und das ist auch immer der Drahtseilakt, bei dem ich mich halt auch in Beratungssituationen befinde. Nicht parteiisch zu sein, eine Lösung zu finden und gleichzeitig aber ein realistisches Bild abzugeben. Ja, psychologisch ist es halt so, dass funktional Alleinerziehende halt diese Einsamkeit innerhalb der Partnerschaft verspüren und trotzdem ja wissen, ich bin nicht alleinerziehend. Aber es fühlt sich für mich so an. Ich bin allein für alles verantwortlich und kann noch nicht mal mit Großleuten darüber reden. So. Und das erhöht wieder die Möglichkeit für psychische Erkrankungen, da Anerkennung und Entlastung halt fehlen, ne?
Und wie wirkt sich das dann auf die Dynamik im Elternsystem aus, also auch auf die Eltern-Kind-Beziehung?
Also, sie wird meist sehr eng und intensiv, so. Manchmal sogar schon sehr symbioseähnlich, finde ich. Das Risiko ist, dass die Grenzen verschwimmen und Kinder ganz früh mit in Verantwortung gezogen werden, auch in emotionale Verantwortung. Aber positiv finde ich, Kinder können eine sehr sichere Bindung zu einem aktiven Elternteil entwickeln. Und das ist dann wieder ein Resilienzfaktor.
Also da sind quasi ja, was die Eltern-Kind-Beziehung angeht, ist es ja ähnlich wie bei den Alleinerziehenden, die tatsächlich alleine sind.
Die Dynamik des inaktiven Elternteils für Kinder ist es halt oft irritierend, ne? Also ich habe 2 Eltern, aber eigentlich nur einen. Und das kann natürlich zu Bindungsunsicherheiten führen. Also Kinder verstehen diese Diskrepanz ja nicht offiziell da, nicht offiziell da, emotional nicht verfügbar. Was soll das heißen? Und typisch ist halt dann diese Ambivalenz, die dadurch entsteht. Häufig ist das so, dass ich dann mitbekomme, dass es, wenn Mütter oder ein Elternteil, was häufig in Bindung ist und was viel mit den Kindern quasi erledigt im Alltag, das dann sagt, so, jetzt ist Feierabend, jetzt rufe ich den Papa an. Und dass der Papa dann nur mit, jetzt kommt gleich eine Strafe, jetzt wird es gleich laut, oh weia, in Verbindung gesetzt wird. Ich finde, das ist noch mehr bei uns in der Generation Thema. Dass ich ganz oft auch höre, boah, und dann immer, dann hieß es dann rufe ich den Papa an und dann habe ich gespurt.
Ja.
Aber es ist natürlich für eine gute Bindung zu dem Elternteil überhaupt nicht gut, weil der ist gar nicht da emotional, ist der überhaupt nicht greifbar. Nur, wenn es richtig hart auf hart kommt, dann wird der benutzt, weil die Mutter dann oftmals so überfordert oder so fertig ist, dass sie nicht weiß, was sie sonst noch machen soll.
Aber das sehe ich jetzt auch wieder total häufig, vor allem in den USA, weil da ja auch dieser Trend zu, ein Mann muss wieder männlich sein und diese Maskulinität muss gepusht werden und Jungs müssen einen Vater haben und so. Und diese Rolle des Vaters ja wieder so glorifiziert wird, so wie sie früher auch einmal war, ne, als irgendwie Mann des Hauses, derjenige, der die Entscheidungen übernimmt, ne, derjenige, der irgendwie harte Hand hat und so weiter. Das ist der Trend auch wieder dahin geht. Ich sehe so viele Videos von irgendwelchen Familien, wo ein kleines Kind typisch 2-3-Jähriger irgendwie die ganze Schublade ausräumt oder irgendwie im Kühlschrank hängt und die Mutter sagt dreimal, geh da raus, ich will das nicht. Und dann schreit einmal der Vater von hinten, geh jetzt sofort aus der Küche raus. Und dann rennt das Kind schnell raus und dann sagen alle, ja, siehst du, man braucht einfach nur einen starken Mann im Haushalt und so. Wo ich mir auch denke, oh, weiß ich nicht, ob das jetzt so die gute Dynamik ist. Ne?
Nee, ganz schrecklich. Ist ganz, ganz schrecklich.
Ja.
Weil, ja, einfach weil. Ich weiß gar nicht, was ich dazu alles. Also darüber könnten wir eine eigene Folge machen, warum das so schrecklich ist. Vielleicht machen wir das mal. Oder wir gucken uns mal Reels an und kommentieren die oder so. Weil das ist, also kannst du dir nicht ausdenken.
Weil vor allem, dass Leute, ich meine, was sagt das auch über die Beziehung zwischen den Elternteilen aus, ne? Und auch in der Beziehung, so wird die Mutter dann nicht respektiert, ne, wenn sie alleine ist, braucht es den Vater um Respekt immer, oder die Mutter wird ja dann über, also das sind ja so viele Dynamiken, die sich da auftun, ne, die einfach problematisch sind.
Ja, voll. Die familiendynamische Triangulation ist auch eine super spannende Geschichte, wie ich finde, bei funktionalen alleinerziehenden Ehen. Gibt es häufig so ein instabiles Dreieck. Also Kind oder Kinder und aktiver Elternteil sind so eine stabile Diade und der inaktive Elternteil hat so eine Außenposition. Und die Gefahr kann dann natürlich erst recht kommen, dass es zu einem emotionalen Partnerersatz kommt. Von meistens dem Ältesten. Entweder Einzelkind, ne? Dann ist es klar, oder halt eher dann vom ältesten Kind. Und das kann dann wieder zu gestörten Rollenverteilungen oder zu Identitätskonflikten beim Kind führen. Alles kann, nichts muss.
Und das ist explizit bei funktional alleinerziehenden Partnerschaften so. Also bei normal alleinerziehenden ist das dann weniger, weil das inaktive Elternteil dann eh gar nicht da ist, also ja gar nicht da wohnt.
Nee,
oder warum?
Da kann es auch dazu sein, dass ein emotionaler Partnerersatz quasi eine Folge sein kann. Aber dann gibt es halt nicht dieses instabile Dreieck. Also dann gibt es ja nur zwei Personen.
Hm.
Ne, also es ist häufig dann so, dass Mama und Kind und Papa. Mama und Kind planen was und Papa. So, der ist dann irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, manche Väter sind auch eher so wie ein Geist. Also es gibt so Mutter und Kinder, die so den Alltag dann, manchmal ist es wirklich so extrem, bestreiten und der läuft dann so mit und ab und zu ist er da mit dabei, aber manchmal auch nicht.
Das ist so traurig eigentlich, ne? Wirklich. Also können die doch auch nicht toll finden.
Ich glaube, dass das auch natürlich die verschiedene Gründe hat, warum das so ist, wie es ist. Verstehst du? Also die sind ja auch nicht ohne Grund so, wie sie sind. Das ist keine Entschuldigung, nur eine Erklärung.
Wenn wir jetzt, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie quasi die Dynamik ist aus der Elternperspektive. Ne? Also die Eltern haben dann mehr Stress oder weniger Stress, sind involviert, sind nicht involviert. Was macht das denn mit den Kindern?
Also der Grundgedanke ist natürlich, dass Alleinerziehende an sich, das ist kein Risikofaktor. Nee, Risiken entstehen da, wo Belastung halt dauerhaft und ungeschützt und ohne Ausgleich auf das Familiensystem wirkt. Und besonders gefährlich ist halt dann so eine Vermischung von ganz vielen verschiedenen Faktoren. Also ökonomischer Stress, dann noch ein bisschen Elternkonflikt rein und so fehlende Unterstützung. Das ist natürlich ein schöner Nährboden für Belastungsreaktionen. Und in funktionaler Alleinerziehung ist es halt dann noch mehr verstärkt, dass Kinder erleben eine scheinbar intakte Familie, aber nur ein Elternteil ist dann halt tatsächlich präsent. Und das ist dann wieder so eine Ambivalenz und kann halt so eine unsichtbare Belastung halt mit sich führen, weil das nicht ganz klar ist. Woher kommt das denn? Also bin ich vielleicht das Problem, warum Papa keine Zeit hat? Und.
Und Kinder beziehen ja immer alles auf sich. Das ist irgendwie der Leitsatz unseres Podcasts. Das kommt irgendwie auch in jeder Folge vor. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann denken die Kinder, liegt's an mir.
Leider ja. Bis zu einem hohen Alter. Hohen Alter.
Ja, hohen Alter, genau. Bis zum mehr als 80-Jährigen.
Ja, genau. Ja, und es gibt halt natürlich in den verschiedensten Altersklassen gibt es natürlich auch verschiedene Risiken bei Alleinerziehenden. Ne, ich sage jetzt mal frühe Kindheit, 0 bis 3, da sind die Risiken bei Alleinerziehenden natürlich eine wahnsinnige Überlastung des Elternteils, weil das Kind einfach noch ganz, ganz, ganz viel von der Zeit des Elternteils braucht. Und das kann dazu führen, dass das Elternteil weniger feinfühlig und weniger konsistent ist. Dann kann es sein, dass die Elternteile unvorhersehbar werden, zum Beispiel durch wechselnde Betreuungsperson. Ja, Mama muss länger arbeiten, ne? Da ist es so, da muss das Kind mal zu der Oma, dann zu der Oma, dann zu der Tante, dann mit dem Freund aus der Kita oder aus der Schule mitgehen. Und das Kind entwickelt oder kann dadurch Unsicherheiten entwickeln. Und bei den funktional Alleinerziehenden spürt dieses Kind halt diese Ambivalenz, ne, wovon wir schon gesprochen haben. Zwei Eltern da, aber nur einer reagiert. Seltsam. Im Vorschulalter zwischen 3 und 6 zum Beispiel gibt es Risiken bei Alleinerziehenden, die dann eher das Problem haben, dass die Kinder, wie du eben schon gesagt hast, die Schuld bei sich suchen. Also wenn Elternteile überlastet sind und das auch zeigen, kann es sein, dass Kinder denken, Mama ist traurig, weil ich böse war. Jetzt muss ich viel, viel lieber sein, damit Mama nicht mehr so traurig ist. Mama ist müde, weil ich zu anstrengend bin. Das ist ne, diese Art des Denkens, was schwierig werden kann, weil Alleinerziehende sich ja häufig nicht zurückziehen können. Wohin? Die müssen halt immer funktionieren.
Ja, oh Gott, das stelle ich mir so anstrengend vor. Boah. Scheiße, ey. Oh Mann. Du sagst ja auch immer, du hast deinen allergrößten Respekt vor Alleinerziehenden. Also wirklich.
Ja. Also mein Mann und ich, wir sind ja teilalleinerziehend. Das heißt, wir sind ja nicht komplett alleinerziehend, sondern nur einzelne Tage immer wieder. Also wir haben ja wenig Tage zusammen. Sondern er hat ja Tage alleine, wo er komplett mit den Kindern alles macht und ich auch. Mhm. Und das alleine, Leute, ist schon an manchen Tagen echt unlimited. Und deswegen allergrößten Respekt vor auch den starken Personen, die sich bewusst für diesen Weg entscheiden. Und deswegen war mir eben auch so wichtig zu sagen, das sind keine Opfer. Die brauchen Unterstützung, weil unsere Gesellschaft einfach völlig für einen Eimer ist, was das angeht und ganz seltsame Vorstellungen hat. Aber es sind alles nur keine Opfer und die müssen auch nicht bemitleidet werden. Sie müssen unterstützt werden, weil früher war ein ganzes Dorf für die Kindererziehung zuständig. Jetzt sind noch nicht mal die Großeltern häufig in der Nähe dazu. Also bei funktional Alleinerziehenden ist es so, dass die Kinder dann langsam immer mehr dieses passive Elternteil miterleben und für sich selber quasi ein Gefühl von, ich bin nicht wichtig, aufbauen können. Mhm. Also alles andere ist wichtiger als ich. Der Papa geht zum Fußball, der geht arbeiten und so weiter, aber er will keine Zeit mit mir verbringen. So einfach ist das dann manchmal in Kinderaugen. Und diese psychische Herausforderung ist dann halt so eine Schuld- und Schamgefühl bei den Kindern damit umzugehen. Und es kann sogar so weit kommen, dass sie regressives Verhalten zeigen, wie Einlassen, Daumen lutschen und Klammern, weil die damit einfach dann häufig nicht zurechtkommen. Mm. Und auch ganz große Ängste vom Verlassenwerden bekommen. Also ich hatte eine Familie betreut, da ist die Mutter verstorben ganz plötzlich, an Krebs. Es ist aber relativ plötzlich trotzdem gewesen, weil es zu spät herausgefunden worden ist. Und die Kinder haben so eine Angst entwickelt, den Vater zu verlieren, weil dann klar war, wir sind komplett alleine. Also das hat ganz lange...
Horror.
Ganz, ganz... Horror, 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 Horror. Horror, Horror, Horror. Aber ja, solche Ängste können natürlich passieren, weil man hat dann nur noch in Anführungszeichen gefühlt diese eine Bindungsperson.
Boah, scheiße, ey.
Im Grundschulalter, also ich sag jetzt mal 6 bis 10 oder so, ist es ja dann nochmal so, dass Kinder nochmal mehr verstehen. Und ich hatte einen Fall, da ging es um eine funktional alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern und der Partner war halt wöchentlich abwesend und dann nur präsent am Wochenende. Und das 10-jährige Kind hat angefangen, abends die Mutter zu beruhigen. Alles wird gut, ne? Ich bin da, und hat angefangen, die zu trösten und hat angefangen, kleine Geschwister zu pflegen und die zu unterstützen. Und am Anfang war es noch, boah, was für ein tolles Kind. Was für ein tolles Kind, so empathisch. Und ich dachte schon so, ist mir a little bit too much. Und das ist ja nun mal so, wenn Kinder mal ihre Eltern traurig sehen, mal die Eltern trösten oder in den Arm nehmen oder was auch immer, dann ist das kein Problem, Leute. Also ihr dürft vor euren Kindern Emotionen zeigen, Wut, Trauer, Angst, gar kein Thema. Solange ihr trotzdem noch der emotionale Anker eurer Kinder seid, aber nicht, wenn das Kind das Gefühl hat, es muss das immer tun. Da haben die Eltern aber gesagt, das ist überhaupt kein Problem, Frau Kutsch, das geht alles total easy, wir haben das alles im Griff und wir sagen dem Kind ja auch nicht, dass es das machen soll, sondern es macht es von alleine. Es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, da hat das Kind Kopfschmerzen bekommen, ist schlechter in der Schule gewesen und es war, hat sich auch nicht mehr darauf gehört, was die Mutter gesagt hat, also hat keine Grenzen mehr eingehalten, hat keine Regeln mehr eingehalten, weil es das Gefühl hatte, du brauchst mir hier gar nichts zu sagen. So, also ja, sehr schwierig. Und wir haben dann Intervention gesetzt, dass es ganz klar war, eine Grenzsetzung, eine Trösten ist nicht mehr drin. Ganz klare Tagesstruktur, zurück, Entlastung ohne Ende, haben Oma und eine Nachbarin mit reingeholt und auch wieder diese Exklusivzeit mit dem Kind, wo das Kind wieder Kind sein konnte und die Mama wieder in die tröstende Rolle gegangen ist. Und dann war es wieder okay. Ne, und der Vater, wenn er da war, halt auch bewusst erzieherische Maßnahmen getätigt hat und dann nicht nur der Wochenend-Spaß-Daddy war. Das war halt dann auch oft schwierig. Und dann kommt das Jugendalter, eine wunderschöne Zeit, von 12 bis 18, würde ich mal sagen, oder von 11 bis 18.
Pubertät!
Ja, Pubertät! Und da habe ich einen schönen Fall für euch, da geht es um ein hochstrittiges Co-Parenting für eine 13-Jährige. Die war aber auch sehr gewitzt, muss ich sagen. Also die war bestimmt schon im Kopf 15, allein mit ihren hochstrittigen Eltern. Und die hatten sehr widersprüchliche Regeln, was auch zur Trennung geführt hat. Ein völlig unterschiedlicher Erziehungsstil. Und die hat das in Perfektion für sich nutzen können. Wirklich. Ein sehr, sehr schlaues Kind. Aber leider hat sie irgendwann dann auch Symptome bekommen. Sie wurde extrem reizbar, also mehr reizbar, wie man es sagen könnte, von es ist normal in der Pubertät. Wurde rückzügig, war völlig überfordert mit dem Wechsel, weil die halt auch immer dieses Wochenwechselmodell hatten. Und konnte das aber auch sehr gut kommunizieren irgendwann mit mir. Und da haben wir halt verschiedene Interventionen auch gemacht, ne? Die Eltern sehr klar an die Grenzen gewiesen, nochmal ganz klar gesagt, sie haben bitte überhaupt nichts miteinander zu tun. Und da habe ich so ein Elternübergabetagebuch initiiert, was immer mit dem Kind mitgekommen ist. Und dann wurde es besser tatsächlich. Also stabile Regeln, wo beide sich darauf einigen konnten, das war ein Kampf. Wirklich, also danach habe ich echt gedacht, du hast hier einen scheiß fucking Orden verdient, dass ich diesen Kampf mit beiden geführt habe, welche Regeln für beide in Ordnung sind. Und ganz viel Ich-Zeit fürs Kind und dann wurde es besser. Aber war dann gut, ich bin dann raus, als das Kind fast 16 war, ne?
Ja, krass. Aber da muss man auch als Elternteil, also ich meine, es kommt ja auch wahrscheinlich drauf an, ne, wann sich die Eltern, also in welchem Alter die Kinder sind, wenn sich die Eltern trennen, ne, und was sich dann für Symptome entwickeln. Aber damit rechnet ja auch kein Elternteil, dass das dann so eine Arbeit ist mit den Kindern.
Nee.
Ne? Weil also nee. Am Anfang denkt man ja immer, ach ja, da ändert sich doch gar nicht so viel und so. Und dass das dann solche Ausmaße annehmen kann, das erwartet ja niemand.
Ja, absolut. Kann man auch nicht. Und es ist ja auch nicht bei jedem Fall gleich. Das ist ja das Verrückte und das Coole und das nicht Vorhersehbare an meinem Job. Du hast 5 Familien und 5-mal die gleiche Diagnose oder die Voraussetzung und es sind immer andere Probleme oder manche haben auch gar keine Probleme. Bei anderen fragt man sich, warum haben die so viele Probleme? Es ist völlig abgefahren.
Crazy. Aber das macht deinen Job ja auch so spannend.
Ja, eben. Also langweilig wird's nie. Und ich kann mir nie ein Muster irgendwie anlegen, was ich so überstülpe. Das ist halt auch ganz cool. Da muss ich immer ein bisschen wach in der Birne bleiben.
Total.
In dem Alter ist es natürlich, gibt es da die Risiken, dass die Kinder zu früh Verantwortung übernehmen könnten. So, ne? Da müssen die Alleinerziehenden wirklich gut aufpassen, dass die da eine ganz klare Rollenverteilung haben und nicht aus Versehen auf einmal der Partnerersatz dann passiert. Nicht gewollt, überhaupt nicht gewollt, sondern es ist ja auch cool. Ich finde das auch schön, mit meinem Fast-Pubertier dann auch andere Gespräche führen zu wollen. Die fragt mich auch viel über meine Jugend und letztes Mal hatten wir so ein richtig, da hat die gesagt, Mama, mach mal deine Musik an und dann habe ich hier mein 2000er Hip-Hop rausgeholt im Auto. Geil, ich habe es einfach gefeiert. Sie war ein bisschen schockiert. Hat dann direkt mal geguckt bei 50 Cent, konnte es aber über ihren Spotify-Account überhaupt nicht laden, weil da der Kinderschutz drin war. Da habe ich gedacht, oh, vielleicht sollte ich mir nochmal überlegen.
Ja,
geil. Habe ich immer, ja, haben wir früher auch gehört. Da habe ich mir auf gar keine Gedanken drüber gemacht.
That motherfucking
Ja, aber
was?
Da war ich halt auch im Flow, ne? Und dann sagt die, ja, genau, genau. Das ist dann so Candy Shop, weißt
ja,
du?
Ja, genau.
Oh, Candy
genau,
Shop.
Genau.
So. Und dann so, und dann sagt sie, Mama, wie war das denn eigentlich bei dir früher so? Und dann musste ich echt aufpassen, dass ich nicht so viel erzähle, weil ich bin immer noch ihre Mutter. Also bitte. So. Aber ich kann diesen Flow schon gut verstehen.
Ja, genau, so völlig excited auf einmal. Ja, als ich völlig besoffen da nach Hause.
Genau. Ja. Es könnte ein Problem werden, wenn man muss darauf auf jeden Fall gucken. Und ja, Konflikte mit dem abwesenden Elternteil ist natürlich auch ein Problem, ne? Also, dass man das aushalten muss. Warum ist er nicht da? Warum ist sie nicht da? Selbstwertprobleme, die man dann kompensieren muss und so weiter und so fort, ne? Ich erlebe auch viele Elternteile, die da sind, die so eine wahnsinnige Wut auf den Elternteil haben, der nicht da ist, weil die Kinder so sehr leiden deswegen und die müssen das aber aushalten. Bei funktional Alleinerziehenden ist es so, dass Jugendliche erleben diese Familie als formal intakt und emotional aber total brüchig. Und da ist dieses besonders hohe Risiko auch weiterhin der Bindungsunsicherheit und die fangen an, das so ein bisschen zu hinterfragen. Also, wie deine Eltern sprechen wirklich miteinander? Wie deine Eltern spielen wirklich beide mit dir? Also, dass die dann so anfangen, einen Spiegel zu, nee, ein Spiegel ist das falsche Wort, ein Bild davon zu bekommen und irgendwie zu merken, irgendwie ist es komisch. Und das kann natürlich dann zu weiteren Konflikten führen.
Wir haben ja jetzt diese Folge auch ganz viel darüber geredet, was das für negative Auswirkungen haben kann, alleinerziehend zu sein, also ob funktional oder jetzt klassisch alleinerziehend. Dir, Sarah, war es ja aber auch ganz wichtig, darüber zu sprechen, was für Chancen es auch gibt, was für Ressourcen es auch gibt. Das hast du jetzt auch schon so ein bisschen angeteasert. Und darüber werden wir dann in der nächsten Folge sprechen. Ich meine, alleinerziehend zu sein, ist eine krasse Herausforderung. Und wenn man sich aktiv dafür entscheidet, dann bedarf das unser aller Respekt, wo wieder das Wort Respekt fällt. Ja, aber über all das werden wir auf jeden Fall nächste Folge nochmal sprechen und auch über die Schutzfaktoren. Das haben wir jetzt diese Folge auch noch nicht besprochen. Das gibt es alles nächste Woche. Wir hoffen, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr Fragen, Wünsche, Hoffnungen habt, dann könnt ihr uns natürlich schreiben. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Wir freuen uns auf euch. Tschüssi, tschüss.